bisschen was vorabnimmt zu deinem Predigttext, beziehungsweise um das, was es heute geht. Also als eine kleine Ergänzung schon mal sehen. Und zwar wollen wir uns mal ein bisschen die Schattenseite unserer Menschheit betrachten, also eine Schattenseite. Und zwar. Sklaven bzw. die Sklaverei. An was denkt ihr, wenn ihr dieses Wort als erstes hört? Ich denke mal, ihr denkt wahrscheinlich fast an das Gleiche, an was ich denke, zumindest was bildlich ist, und zwar an die Sklaverei. Und zwar die Sklaverei, was zwischen 17. und 19. Jahrhundert stattgefunden hat, und zwar die Übernahme, Deportation von den Afrikanern nach Amerika, sowohl Nordamerika, aber auch nach Südamerika größtenteils. Genau. Aber die Sklaverei, die hat schon viel, viel früher begonnen gehabt. Und zwar hat es eigentlich schon in Mesopotamien, da es zumindest richtig schon mal festgehalten, angefangen hat, Mesopotamien, also auch hauptsächlich oder als Zentrum damals in Babylon, die Babylonier, ihr Bild. War ich jetzt bestimmt schon klar. Genau hier, die hängenden Gärten, wie sie eventuell ausgesehen haben. Also Babylon, die blühende Landschaft damals in den Wüstenstaaten dort. Dort ist schon viel festgeschrieben, was Sklaverei angeht. Sklaverei an sich gab es auch in Ägypten. Wobei die Pyramiden, das ist archäologisch auch schon festgehalten, dass da keine Sklaven eingesetzt wurden. Da waren wirklich Tagelöhner und auch Facharbeiter, kann man so sagen, angestellt und auch hohe Beamte, die diesen Umbau gewährleistet hat. Aber böse selber, da kommen wir nachher auch ein bisschen drauf noch, dass ja Israel in der Sklaverei in Ägypten war. Weiter ging es bei den Griechen, die haben auch viele Sklaven gehabt und auch quasi gebraucht für die Landwirtschaft. Also gerade für Weinbau wurden die, da die Riesenflächen hatten, wurden die da sehr oft eingesetzt. Und natürlich in Rom ebenfalls für die Landwirtschaft, aber auch in den Armeen wurden viele, gerade die Völker, die erobert wurden, wurden dort direkt auch zwangsverpflichtet. Und auch, das ist natürlich auch sehr bekannt für die Römer, Gladiatoren waren im Prinzip nichts anderes als Sklaven, die kämpfen mussten. Die aber unter den Sklaven natürlich anders wie andere, haben doch auch sehr angesehen und auch wie Popstars teilweise behandelt wurden. Später, eigentlich als der christliche Glaube sich verbreitet hat bei uns in Europa, wurde es immer mehr abgeschafft, aber im Prinzip, was man hier sieht, die Leibeigenen, die waren im Prinzip auch nicht viel anders wie Sklaven, weil sie mussten auch dem Herrn, das sieht man oben links, dem Herrscher untertan sein. Das heißt, die haben kein eigenes Land gehabt, sondern die mussten auch alles abgeben, was sie produziert haben, und bekamen nur einen geringen Teil dafür, was sie für ihr Leben brauchten. Und auch wenn sie in den Krieg gingen, mussten die auch losziehen. Da gab es keine Widerrede oder keine Möglichkeit, dem zu übergehen. Und leider bis heute, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr, ich sage auch in NS-Zeit, natürlich, das ist auch natürlich ein wichtiger Punkt, auch bis heute, das ist das Schlimme eigentlich, gibt es immer noch Sklaverei. Natürlich offiziell wird es natürlich revidiert, oder beziehungsweise wird es natürlich totgeschwiegen, und es gibt eigentlich auch kein Land mehr, das es offiziell auch drinstehen hat, dass Sklavenhandel oder Sklaverei an sich erlaubt in dem Land. Aber es gibt doch dennoch viele Länder, oder in vielen Ländern, in denen Menschen unfrei leben und Zwangsarbeit leisten müssen. Die moderne Sklaverei ist das, und die ist auch in Europa noch. Wenn man jetzt so an das Rotlichtmilieu denkt, gerade da sind viele in Zwangsarbeit, da sehr schwer rauskommen. Und hauptsächlich sind es tatsächlich Frauen und Kinder heutzutage, die noch versklavt sind. Es sind rund, so steht es da, die offizielle Schätzung sind es ungefähr 50 Millionen. Millionen Menschen auf der Erde. Aber woher kommt denn der Name Sklave? Wikipedia gibt es einen recht langen Auszug. Aber ich glaube, ich erspare das euch, wenn ich das alles vorlese, weil da ist die ganze Hierarchie oder die ganze Abfolge drin, wo das herkommt, wie der Name entstanden ist. Im Endeffekt kommt der Name Sklave, das klingt ja auch ähnlich von Slave. Und Sklavus war das lateinische Wort. Und jetzt muss ich gerade gucken, das griechische Verb, das ist Skileo bedeutete Kriegsbeute machen. Und daraus hat sich dann der Name Sklave, Sklavus abgeleitet. Und im Endeffekt schreibt es, beschreibt es genau unfreier slawischer Herkunft. Das heißt im Prinzip, und die slawischen Länder, das war mir auch nicht ganz so im Kopf, wo denn die so Lagen liegen. Ich habe euch mal eine Landkarte gezeigt, das ist Europa, und so grob könnt ihr das auch einschätzen. Ich habe oben auch eine Legende reinkopiert, und zwar haben wir Ostslawen, das ist das große Grüne, was man so auf der rechten Seite sieht, wo viele russische Länder dazugehören, die Ukraine, Weißrussland, auch hoch dann Lettland gehört dazu zu den ostslawischen Ländern. Wir haben links das Hellgrüne, das sind die westslawischen Länder, da wo Polen, Slowakei und Tschechien dazugehören. Und die Südslawen, die hier weiter unten angesiedelt sind, man sieht es ein bisschen schlechter, hier unten angesiedelt sind. Das ist Kroatien, damals Serbien, Herzegowina und Bulgarien und so. Ja. Dort stammt der Name oder kam der Name her. Dann weiter die Definition. Sklaverei, ich lese mich vor. Sklaverei ist ein soziales System der Unfreiheit und Ungleichheit, in dem Menschen als Eigentum anderer behandelt werden. Bei der Sklaverei im engen Sinne der Geschichtsschreibung war das Recht, Sklaven zu erwerben, zu verkaufen, zu mieten, zu vermieten, zu verschenken und zu vererben, gesetzlich verankert. Die Sklavengesetze regelten die privat- und strafrechtlichen Gesichtspunkte der Sklavenhaltung und Sklavenhandels. Darüber hinaus bestimmten sie auch, welche Rechte den Sklaven zugestanden wurden. Aber wie sieht es denn im Alten Testament aus? Was steht denn da in der Bibel drin? Und da möchte ich noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil das auch vielleicht wichtig ist für später. Nachher die Predigt. Also, genau, das hat man ja schon gesagt, die Leibeigene ist eigentlich auch dabei. Und Knecht und Magd. Knecht und Magd, und diese Bezeichnung, die kommt sehr oft in der Bibel auch vor, auch gerade im Alten Testament für Sklaven. Genau. Ich denke mal, die zwei Geschichten sind euch wahrscheinlich die bekanntesten, oder? Was Sklaven angeht. Die Geschichte von Josef, der von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wurde für 20 Silbermünzen, und die Geschichte selber vom Volk Israel. Versklavung an sich, so steht es auch in der Bibel drin, ist, ergab sich aus dem allgemein anerkannten Gewohnheitsrecht, und zwar durchs Kriegs- und Eroberungsrecht. Klar, wenn andere Gebiete erobert wurden und dann Gefangene gemacht wurden, waren die oft dann Sklaven. Und auch durch den Kauf des Besitzrechts, also wenn sie auf den Markt gegangen sind, weil früher, das war schon extrem, gab es ja ein richtiges Netzwerk und einen riesen Sklavenmarkt, der ja schon fast global war, wo man die Sklaven dann kaufen konnte. Und der damalige Wert von einem Sklave war so rund 30 Lot Silber. Das ist schon ein sehr großes Vermögen damals gewesen, konnte sich auch nicht jeder leisten können. Aber man sieht auch schon, der Josef wurde tatsächlich auch wirklich günstiger verkauft als er für seinen Bruder. Ein Knecht war zwar Eigentum von seinem Herrn, also von dem, der ihn gekauft oder zugewiesen wurde, je nachdem, oder der ihn gefangen genommen hat, aber er war nicht völlig rechtlos. Das haben wir vorhin schon gehört gehabt, dass da auch Sklavenrechte gab. Zum Beispiel, so steht es in der Bibel, im 2. Mose 21 war der Totschlag mit Strafe bedroht. Wie hoch die war, das steht da nicht, aber sie musste schon recht hoch gewesen sein, weil zum Beispiel, wenn der Herr den Sklave auch eine schwere Verletzung zugeführt hatte, musste er ihn freilassen. So war das tatsächlich im gesetzlichen Israel verankert. Eine Kriegsgefangene Magd zum Beispiel konnte auch durch Eheschließung mit dem Herrn neue Rechte erlangen. Und zwar relativ hohe. Wenn der Mann sie dann nicht mehr wollte, also überdrüssig war, so steht es hier im Alten Testament, dann, und er sie entließ, dann war sie tatsächlich frei danach. Im Buch Hiob steht, fand ich auch interessant, das Recht des Knechtes und der Magd, das nicht verachtet werden darf, weil der Herr auch ihn geschaffen hat. Finde ich gut. Und es war auch so, wenn ein Knecht entlaufen ist, zum anderen Israeliten geflohen ist, dann benutzt er einen Schutz vor seinem ehemaligen Herrn erstmal. Und zwar wurde dann erstmal geklärt, was im Vorgefallen ist, und der Herr, zu dem gelaufen ist, durfte ihn nicht ausliefern. Viele Sklaven hatten auch eine sehr hohe Vertrauensstellung bei vielen Herren, haben Aufgaben übernommen, wie zum Beispiel auch den Dreh zu verwalten, waren Schatzmeister und so weiter. Ja. Und auch die Sklaven selbst hatten das Recht, oder für sie galt auch die Sabbatruhe, und auch sie durften den Gottesdienst besuchen und teilnehmen. Sie wurden sehr oft auch als Familienangehörige angesehen, und die Kinder, die von den Sklaven geboren wurden, wurden auch beschnitten in Israel. Ein besonderes Vorrecht hatte gerade Sklaven, die sich mehr oder weniger freiwillig in die Knechtschaft gäbe haben, oftmals aus Armut raus, oder haben auch teilweise Familienangehörige quasi verkauft. Und das ging maximal 6 Jahre. Die waren maximal 6 Jahre dann bei einem anderen Herrn. Oder die Dienstzeit war dann 6 Jahre maximal, und nach dem 7. Jahr mussten die freigelassen werden wieder. Und das ohne Gegenleistung. Er konnte sich aber auch in der Zeit selber freikaufen oder von jemand anderem freigekauft werden. Und auch wenn er am Ende trotzdem bei dem Herrn bleiben wollte, war das auch noch möglich, und dann wurde als Zeige, wurde ihm einen Priemen, ja, das war gut gelöst, das ist ein Priemen, so eine Art, eigentlich so eine Art Pflock durch das Ohr getrieben, und zwar in den Türpfosten rein. Warum immer das da drin steht, aber so können Sie den Frieden lesen. Ja. Und dann war er quasi gekennzeichnet, dass er freiwillig als Sklave dort bei ihm bleiben wollte.
Also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Jetzt haben wir gerade das Lied zur Jahreslosung von letztem Jahr gesungen. Der Hannes hat uns die Sklaverei näher gebracht. Und generell geht es um 3 Personen heute, die sowohl im Islam, im Judentum als auch im Christentum gleichermaßen wichtig sind. Jetzt die große Preisfrage an euch. Wer sind diese 3 Personen, um die es heute gehen soll? Was denkt ihr? Abraham habe ich schon gehört, richtig. Wer gehört da noch dazu? Sarah und die Tripp und Hagar. Sehr gut. Genau. Und diese Dreieckskonstellation Abraham, Sarai und Hagar, ich nehme jetzt mal die Namen, die sie noch hatten, als der Bibeltext ja, sich abgespielt hat. Und das Thema, unter dem praktisch die Predigt heute steht, ist: Gott sieht dich. Abrahams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann: Du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann: Mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da ließ sie davon. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie: Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel: Geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief: Habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, damit er gesprochen hatte, den Namen: Du bist der Gott, der mich anschaut. Darum nennt man jenen Brunnen Beer-Lahai, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. Ich habe diese Dreiecksbeziehung zwischen Sarai, Abraham und Hagar mal optisch dargestellt auf der Folie. Und ja, links seht ihr die Sarai, also Abrahams Hauptfrau. Sie war bis zu dem Zeitpunkt, den wir jetzt hier gelesen haben, kinderlos. Nebendran Abraham, der Mann von Sarai, aber auch von Hagar, Besitzer von großen Viehherden, Gold und Silber, also ein sehr vermögender Mann. Und unten Hagar, die ägyptische Sklavin von Sarai. Wir wissen nicht, wie sie in Abrahams Besitz kam, steht nicht dazu. Aber sie wurde dann später Abrahams Zweitfrau und war eine werdende Mutter. Und das ist die Situation, in der sich dieser Bibeltext abspielt. Und wenn ich jetzt nichts dazu sagen würde, mir einfach nur auf dieses Bild schauen würdet, könntet ihr erkennen, dass das eine problematische Dreiecksbeziehung sein könnte, rein aus zwischenmenschlicher Sicht, und dass es großes Konfliktpotenzial in sich birgt. Man sollte dabei auch nie vergessen, dass sich das Ganze circa vor 4000 Jahren abgespielt hat. Das heißt, die gesellschaftlichen Formen und Schichten waren noch eine ganz andere wie heute. Wie wir es auch schon gehört haben, auch gerade was das Thema Sklaverei anging, dass es üblich war, dass man auch Sklaven besitzen konnte und sie einfach auch mit allem Drum und Dran zum Besitz gehörten. Dennoch, was interessant ist und was ja auch die Bibel auch so überdauern lässt, dass diese menschlichen Empfindungen, die vor 4000 Jahren da waren, auch heute noch da sind. Das heißt, man kann auf der Gefühlsebene noch sehr viel nachvollziehen, was damals stattgefunden hat. Denn die haben sich mit der Zeit nicht groß verändert. Wenn wir uns zum Beispiel Sarah anschauen. Sie war, ich schätze mal, zu dem Zeitpunkt schon mindestens 50 Jahre mit ihrem Abraham verheiratet. Hat schon alles Mögliche mit ihm zusammen durchgemacht. Und ich weiß jetzt nicht, wie groß ihre Liebe war, aber ich denke, sie hatten eine gute Partnerschaft miteinander. Ein Kapitel zuvor heißt, dass Sarah auch wunderschön war. Das heißt, sie wurde allseits wegen ihrer Schönheit auch bewundert. Aber eins war für sie und für die damalige Zeit ein Makel an ihr, und zwar die Kinderlosigkeit. Zur damaligen Zeit war es leider so, dass speziell innerhalb und unterhalb der Frauen es schon wichtig war, Kinder zu haben, je mehr, desto besser, und vor allem auch Söhne. Und wenn du halt keine Kinder hattest, dann warst du gefühlt eine Frau zweiter Klasse. Und das hat, ja, ich denke, als Frau schon sehr auch an deinem Selbstwertgefühl geschliffen. An sich, Erben zu haben, war wichtig, dass man halt seinen ganzen Besitz, und man weiß ja, dass Abraham viel Besitz hatte, dass man ihn auch weitervererben konnte, dass die Ahnenreihe nicht ausstarb und dass man auch jemanden hatte, der sich im Alter auch um einen kümmert. Und daher vermute ich, dass bei Sarah, die jetzt all die Jahre schon mit Abraham verheiratet war und auch, auch in dem Zeitrahmen, wo sie nach biologischer Sicht noch fruchtbar war und dann wirklich Monat für Monat immer wieder erkannte, ich werde einfach nicht schwanger. Und das über so viele Jahre, ich denke, das zerrüttet auch etwas in einem selbst. Vor allem, wenn halt so viel noch dranhängt, auch was die Gesellschaft und die Familie angeht. Und ich denke, daher hat sich Sarai irgendwann auch nicht mehr an die Verheißung, die Gott Abraham, und das schloss Sarai mit ein, gesehen. Also sie hat selber nicht mehr daran geglaubt, dass sie für die Erfüllung der Verheißung, dass Abraham eine große Nachkommenschaft bekommen wird, irgendwas dazu beitragen konnte. Und daher denke ich, dass viel Enttäuschung und Frustration wirklich da mittlerweile auch am Start war und sich angestaut hat. Und ich denke auch, dass dieses Jahr für Jahr, dieses Nicht-Schwanger-Werden, dass das einfach auch irgendwann bei ihr den Realitätssinn über ihren Glauben gestellt hat. Dass sie einfach nicht mehr daran geglaubt hat, dass Gott die Verheißung mit ihr als beteiligter Person immer noch vollbringt. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Das heißt, er kann auch möglich machen, dass ein hochbetagtes Paar noch zusammen Kinder bekommt. Und geht es uns manchmal nicht auch so, dass wir oft in unseren Gebeten Gott klein halten, weil wir denken, das kann ja gar nicht sein. Also aus biologischer oder realistischer Sicht ist das unmöglich, und daher schränken wir unsere Gebete auch schon dementsprechend ein. Aber das ist falsch, weil Gott wirklich alles möglich machen kann. Er ist so mächtig, er hat Himmel und Erde erschaffen. Und da hat auch schon Jesus in Matthäus 17, Vers 20 gesagt, ich versichere euch, wenn euer Vertrauen auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu dem Berg da sagen, geh von hier nach dort, und er wird es tun. Dann wird euch nichts mehr unmöglich sein. Und Sarai hat genau dieses Gottvertrauen verloren. Und daher wurde sie ungeduldig und nahm die Dinge lieber selber in die Hand. Für Sarai gab es somit nur noch einen legitimen Weg, um an Kinder zu kommen, und es war, sie muss ihren Mann mit einer anderen Frau teilen. Also, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Das können wir uns halt auch gar nicht mehr vorstellen. Aber wenn man mal so weit ist und sagt, hey, ich teile meinen Mann mit meiner persönlichen Sklavin, ich glaube, dann ist innerlich schon sehr viel zerrüttet. Somit gab sie Abraham ihre Sklavin Hagar als Nebenfrau. Und das war jetzt nichts Besonderes, das war jetzt nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, sondern damals eine übliche Möglichkeit, dass eine kinderlose Frau doch noch an Kinder kommen kann. Und die Kinder von der Sklavin werden dann als Kinder von dem Abraham gesehen. Also das ist praktisch so, dass Hagar wie so eine Art Leihmutter ist. Sie müsste alle Rechte zu dem Kind abgeben, weil die offizielle Mutter von dem Kind wäre dann Sarai. Also es ist in ihrer Hinsicht eine sehr problematische Vorgehensweise. Und in meinem Leben habe ich auch schon so eine Ungeduld erfahren. Einfach, wenn man sich Dinge herbeiwünscht und sie passieren einfach nicht. Vielleicht kennt ihr das auch. Und wenn wir Gott dann um dieses Thema bitten, geraten wir oft selbst oftmals in die Versuchung, zwanghaft irgendeine andere schlechte Alternative herbeizuführen, wenn wir es einfach nicht mehr abwarten können. Obwohl wir eigentlich schon innerlich wissen, dass die Alternative ganz viele Makel hat. Und da gibt es dieses Bild mit der Ampel, die Ampel der Gebetserhörung, kennen wir vielleicht schon. Das heißt, es gibt manche Gebetsanliegen, die wir an Gott richten, die werden zeitnah erfüllt. Das heißt, da ist die Ampel auf grün und die Gebetsanliegen werden schnellstmöglich erhört. Dann gibt es die gelbe Ampel. Die gelbe Ampel heißt, die Zeit ist noch nicht reif. Du musst geduldig sein, du musst abwarten und später wird sie es dann erfüllen. Und es gibt aber auch Gebetsanliegen, die einfach von Gott nie erfüllt werden. Zum einen, weil er womöglich einen besseren Plan hat oder weil das Gebetsanliegen für dich schlecht ist. Deswegen, es gibt auch diese Situation, wo Gott einfach Nein sagt. Aber manchmal ist es uns nicht immer klar ersichtlich, ist jetzt die Ampel auf gelb oder ist sie auf rot? Wie kann man das unterscheiden? Wie kann man das wissen? Aber da muss man einfach bedenken, Gott ist nicht grausam. Wenn wir im Gebet dann zu ihm kommen und ihn darum bitten, dass er unser Herz entsprechend auch verändert, dann wird er sich dem auch annehmen, dass wir nicht unser ganzes Leben eine Sehnsucht in uns haben, die aber auf einer roten Ampel steht. Und Sarai war jetzt in einer Situation, wo die Ampel auf gelb stand. Aber durch ihre Ungeduld sie dann halt einfach mit Abraham zusammen alles verkompliziert hat. Sie dachte hauptsächlich an ihr Muttersein, hat gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann, sozusagen, aber rief dann eben einen ganzen Haufen von zwischenmenschlichen Problemen auf den Plan. Und das Problem war, sie hat dabei nicht bedacht, dass wenn sie Hagar ihrem Mann gibt, dann muss sie ja zusehen, wie Abraham sie mit in sein Zelt nimmt, sie zu seiner Frau macht, dann wird sie auch noch relativ schnell schwanger und Hagar ist ja den ganzen Tag um sie rum. Das heißt, sie muss zuschauen, wie ihre Schwangerschaft sichtbare Formen annimmt und dabei wird ihr dann auch schnell klar, wo ihre eigene Unzulänglichkeit ist. Und das Ganze staut sich auf und Sarai ist eifersüchtig. Eifersüchtig auf das, was Hagar und ihr Mann miteinander teilten. Und nach menschlicher Sicht ist das ein sehr nachvollziehbares Gefühl. Welche Frau würde denn das gern miterleben, als ich denke, von uns hier bestimmt niemand. Das ist eine emotionale Achterbahnfahrt von Frauen. Schweinchen. Wir wissen zwar nicht, was Abraham gedacht und gefühlt hat, nachdem Sarah ihm diesen Vorschlag unterbreitet hat, aber schlussendlich war er damit einverstanden. Einverstanden, eine Zweitfrau zu nehmen, nicht auf Gottes Verheißung zu vertrauen und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist halt, finde ich, bei Abraham wirklich eine Schwäche, weil Gott in den letzten 10 Jahren immer wieder ihm zugesichert hat, dass er Nachkommen haben wird, also mindestens 4-5 Mal. 1. Mose 12 fängt es an, ja, sagt, zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde, das Land wird dann später dein Nachkommen gehören. Dann darauf wiederholt er seine Zusage, schau dich um, das ganze Land will ich dir und deinem Nachkommen schenken. Schau dir den Staub auf dem Boden an, du kannst ihn nicht zählen, genauso unzählig werden deine Nachkommen sein. Dann, als Abraham später mal seine Zweifel wegen seinem Alter und allem Möglichen vor Gott bringt, sagt er, schau, nicht dein Diener wird dein Erbe sein, sondern dein Sohn wird dein Erbe sein. Geh raus, schau den Himmel, versuch die Sterne zu zählen, genauso unzählig wie die Sterne werden deine Nachkommen sein. Und so weiter. Also er hat wirklich, man kann so oft lesen, wie Gott ihm immer wieder zusichert, dass er einen Sohn haben wird. Und in diese Verheißung gehörte natürlich dann auch seine Frau Sarai mit dazu. Aber trotzdem hat er sich von dieser Ungeduld anstecken lassen und hat dann diesen Plan zugestimmt, Hagar als Zweitfrau zu nehmen. Und dazu kam noch von Hagars Seite aus, nachdem sie dann schwanger wurde, hat sie sich halt nicht mehr als reine Sklavin gefühlt, sondern dieser Mutterstolz überragte dann die rechtliche Lage. Das heißt, sie hat sich nicht mehr so unterwürfig gegenüber Sarai, ihrer Herrin, nach wie vor gezeigt wie sonst. Und das hat natürlich für Sarai nicht gepasst. Zum einen, sie war ja eh schon angefixt, weil jetzt die Hagar schwanger wurde. Und jetzt verhält sie sich auch noch ungebührlich ihr gegenüber und hat es dann halt eine Zeit lang mit angesehen oder miterlebt, wie halt immer wieder, wie so kleine Nadelstiche, immer wieder dieses Verhalten innerlich an ihr gezehrt haben, sie verletzt haben. Und irgendwann hat sie es nicht mehr ausgehalten, ist dann zu Abraham gegangen und wir konnten es ja lesen, haben dann praktisch gesagt, hey, bitte schreit jetzt ein, war frustriert, hat ihren Frust natürlich auch ein bisschen auf Abraham übertragen, weil er praktisch das geduldet hat, hat ihm da Vorwürfe gemacht und gesagt, hey, deine Entscheidung entspricht dann Gottes Wille, triff jetzt eine Entscheidung. Und er hat dann natürlich so sich nach hinten gelegt und gesagt, Hagar ist jetzt wieder dein Verantwortungsbereich, ich ziehe mich hier zurück. Er hat sich schön einfach gemacht und das dann die Frauen regeln lassen, anstatt dass er versucht hat, die Situation selber zu klären. So, somit war Hagar wieder in der Hand von Sarai und jetzt, wo Sarai wieder komplette Verfügungsgewalt über ihre Sklavin hatte, hat sie natürlich Hagar deutlich spüren lassen, wer hier die Herrin im Haus ist. Und das ging dann so weit, dass Hagar irgendwann gesagt hat, ich muss hier weg. Ich bin eine Sklavin, ich weiß nicht wohin. Wir lesen nicht, dass sie jetzt groß ein Lasttier mit allerlei Versorgungsmöglichkeiten mitgenommen hat, sondern wahrscheinlich lief sie mit dem, was sie am Leib trug, in die Wüste. Sie und ihr ungeborenes Kind. Also da müsst ihr schon mal überlegen, wenn man so einen Schritt geht und auch das Leben von dem Kind aufs Spiel setzt, dass deine Situation wirklich unerträglich in Abrahams Familie war. sie fand die Flucht als einzige Möglichkeit, in so schrecklichen Situationen zu entkommen und riskierte dabei wirklich alles. Es ist natürlich unangenehm, Probleme direkt anzusprechen und womöglich eine unschöne Situation hervorzurufen. Von daher kann man auch hier wieder Abraham teilweise nachvollziehen, warum er hier konfliktscheu war und gesagt hat, Sarai, regel du das. Aber oft hilft es einfach, Probleme direkt anzupacken, zu klären, und dieses Beziehungsdreieck von Hagar, Sarai und Abraham zeigt deutlich, was für welche Ausmaße und was für schlechte Stimmung und Verletzung da entstehen kann, wenn man die Dinge einfach vor sich her schiebt. Und somit kann eine Flucht vor einer Aussprache im übertragenen Sinn zu einer Flucht in die Wüste führen. Ungeklärte Dinge stauen sich an, Tag für Tag. Man trägt einen ganzen Berg von emotionaler Last mit sich herum. Und irgendwann denkt man, jetzt die beste und schnellste Lösung ist die Flucht. Sei es, dass man vielleicht, wenn es innerhalb der Gemeinde passiert, die Gemeinde wechselt, oder dass, wenn es innerhalb vom Freundeskreis ist, dass man halt sagt, ich suche mir neue Freunde, innerhalb von einer Ehe, dass man sagt, ich will lieber die Scheidung. Also es gibt ja verschiedenste Konstellationen, wo man rausfliehen kann. Und Gott sagt, nee, ich bin da und du kannst das ganze Thema auch vor mich bringen und ich werde dir helfen, da bestmöglich in die Situation reinzugehen, Dinge anzusprechen, eine Konfrontation bestmöglich ablaufen zu lassen. Und ich bin da manchmal auch so, wo ich sage, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und manchmal ist mir es auch lieber, wenn sich Dinge einfach von selbst im Wohlgefallen auflösen. Und das ist eine Schwäche, ich weiß. Und hatte damals, als ich 2009 nach dem Abitur eine Au-pair-Stelle in Irland angenommen habe, war es auch so. Mit den Kindern war alles wunderbar, aber mit den Eltern gab es immer wieder Probleme. Das war, wie ich gerade erzählt habe, es hat sich einfach immer mehr angestaut. Damals, mein schlechtes Englisch hat auch nicht wirklich dazu beitragen, um Dinge konkret anzusprechen und das überzubringen, was ich meinte. Und somit habe ich mich damals auch für eine Flucht entschieden und habe die Au-pair-Zeit abgebrochen. Und es hat mich einfach nicht losgelassen, weil wir einfach in einer schlechten Stimmung auseinandergegangen sind. Den Kindern habe ich gesagt, ich habe Heimweh und bin deshalb gegangen, aber es war wirklich, weil es da einfach so eine dicke Luft gab irgendwann. Und es hat mich aber auch nicht losgelassen. Also ich denke immer mal wieder noch dran und wünsche mir einfach, dass ich zum damaligen Zeitpunkt einfach die Dinge direkt geklärt hätte, durchgehalten hätte, die Zeit voll in Irland, in der Familie verbracht hätte und das einfach auch einen guten Abschluss gefunden hätte. Aber es war leider nicht so, ich habe mich wie Hagar für die Flucht entschieden und das war wirklich eine schlechte Entscheidung. Von daher ermutige ich euch, die Konfrontation zu wählen und nicht konfliktscheu zu sein. Hagar ist in die Wüste geflohen, weil sie gedacht hat, da findet sie keiner. Die Wüste ist sehr weitläufig und sie hat da jetzt nicht erwartet, dass sie da jemand nachläuft oder sie findet. Aber einer fand sie, Gott, und er hat einen Engel geschickt, der in ihrer Not auf sie zukam und ihr die Frage gestellt hat, Hagar, von wo kommst du und wohin gehst du? Also er hat praktisch sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft zur Sprache gebracht. Und er wollte dann auch, ich meine, er wusste natürlich schon, was los war, mein Gott. Aber er hat trotzdem gefragt, weil er wollte, dass Hagar sich ihm öffnete. Ohne Zögern hat sie ihm erzählt, ja, wo sie herkommt, aber bezüglich ihrer Zukunft hat sie nicht gewusst, was sie sagen soll. Wahrscheinlich war der Plan damals nur gewesen, Hauptsache fort von Sarai, egal wohin, Hauptsache die Situation entfliehen. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich einen Plan hatte, wie sie da jetzt ohne Proviant in der Wüste mit ihrem ungeborenen Kind da überleben sollte. Und Gott nahm sich sowohl ihre Vergangenheit als auch ihre Zukunft an und wies sie an, wieder zurück zu Abraham und Sarai zu gehen, zurück in die Situation, die so problematisch für sie war, wo sie daraus geflohen ist, und verlangte von ihr, sich Sarai unterzuordnen. Und ich kann mir vorstellen, dass das gegen ihren Stolz war, weil sie ja gerade von ihr wegkommen wollte. Aber Hagar musste sich ihre Konsequenzen stellen. Das hat Gott von ihr verlangt. Geh dahin, wo du hinkirsch, und ordne dich hier unter. Und vertraue mir, ich werde mich deiner Zukunft annehmen. Daher verließ er sie mit dem großen Versprechen. Sie, die einfache Sklavin aus Ägypten, die nichts besaß, nicht mal Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper, würde die Mutter eines riesigen Volkes sein. Ihr Sohn würde stark und mutig sein, er würde wissen, wie man sich durchsetzt. Und ich denke, als Sklavin ist das bestimmt auch eine Eigenschaft, die man da auch bewundert. Und als der Engel gegangen war, merkte sie, dass der allsehende Gott, den sie ja wahrscheinlich in ihrer Zeit aus Ägypten nicht gekannt hat, weil die ja dann allerlei Götzen angebetet haben, und sie erst durch ihre Sklavenschaft bei Abraham überhaupt von Jahwe, von Gott, gehört hat. Dieser Gott hat sie, eine einfache Sklavin, nicht mal aus diesem Volk stammte, hat sie gesehen in ihrer Not und hat zu ihr gesprochen und ihr eine große Zukunft vorhergesagt. Und das ist wirklich, also das war eine Situation, wo Gott Hagars Herz auch berührt hat, wo sie gemerkt hat, sie wird nicht übersehen, sie ist nicht nur eine von vielen Sklaven, sie ist auch eine Person mit Vergangenheit und Zukunft. Und deswegen, da sie Gott ja nicht genauer kannte, hat sie praktisch gesagt, hey, du bist ein Gott, der mich sieht. Und es war für sie auch wichtig, zuerst in der Wüste zu sein, in dieser Notsituation, damit Gott sich ihr vollkommen zeigen konnte. Und es ist manchmal auch bei uns so in unseren Wüstenzeiten, wenn wir irgendwo, also wenn es uns nicht gut geht, Wüstenzeit könnte ja bedeuten, dass man traurig ist, orientierungslos, verzweifelt, frustriert, alles Mögliche könnte in diese Wüstenzeit mit rein spielen. Und genau in der Zeit sagt Gott, ich sehe dich und ich weiß, mit was du gerade haderst, und ich habe aber eine Zukunft für dich, vertraue mir. Und das ist einfach auch ein Zuspruch, den wir immer wieder uns auch bewusst machen dürfen, dass eine Wüstenzeit immer auch eine Chance ist, neu wieder mit Gott andere Wege zu bestreiten. Und auch in Hagars Fall, ihr Blick wurde erneuert, er fiel nicht mehr auf ihre Not, sondern auf den, der sie zuerst gesehen hat, nämlich Gott. Und wenn wir uns jetzt praktisch dieses Bild nochmal final zusammen anschauen, haben wir hier drei Personen, die alle Schwächen hatten, Ungeduld, Eifersucht, Konfliktscheue, Überheblichkeit, also wirklich keine perfekten Menschen. Jeder von dieser Person war unvollkommen, und Gott gebrauchte gerade die Unvollkommenheit von den Menschen, um seine vollkommenen Pläne durchzusetzen, zu ermöglichen. Und was da auch noch wichtig ist zu sagen, also Gott hatte eine Verheißung, der Plan war klar, dann kamen die Menschen in der Unvollkommenheit, haben alles über den Haufen geworfen, und Gott kennt uns, er hat uns erschaffen, er weiß, dass wir manchmal einfach dumme Dinge tun und unvollkommen sind, und trotzdem legt er seinen Segen auf die drei. Hagar, die Stammmutter von dem großen Volk, wo dann ja der Islam Abstand ist. Abraham und Sarah bekommen tatsächlich noch ihren lang ersehnten Sohn Isaak, der dann Stammvater für das jüdische Volk wurde. Und die Nachkommen waren tatsächlich sowohl bei Sarai, Abraham und Hagar jeweils unzählbar, so wie Gott es die ganze Zeit verheißen hat. Und ich glaube, das ist einfach schön zu wissen, dass Gott unsere Fehler nimmt und trotzdem was Schönes draus macht und trotzdem sein Segen drauf legt, ja, und mit uns ist.